Ja, grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich sehr, heute Abend wieder bei euch zu sein. Hat noch gut geklappt heute, wieder mit brüderlichem Männergruß, Ralf und ich. Wunderbar. Schön, Gemeinschaft miteinander zu haben. Mittlerweile findet mein Auto den Weg schon fast von selbst nach hier. Irgendwie die Zeit vergeht wie im Flug. Auf dem Weg heute hierhin. Kein Radio, keine Musik, einfach still und gedanklich nochmal über den Text nachdenken. Was ich schön dabei tanke ich auf. Wir wollen heute Abend wieder in den 1. Timotheusbrief reinschauen und uns das königliche Vorbild angucken. So heißt die Überschrift zu Kapitel 3 und 4, aber auch nochmal einen kurzen Rückgriff nehmen. Am Anfang haben wir gesehen, da gibt es einen Auftrag, das Evangelium der Herrlichkeit weiterzusagen. Das finden wir im 1. und im 6. Kapitel. Unser Herr ist gekommen und unser Herr wird wiederkommen. Und wir haben darüber nachgedacht, dass er uns seinen königlichen Willen sagt, besonders in Kapitel 2 und 5. Und der ist daran zu erkennen, dass da gesagt wird, dass Gott ein Anliegen hat für alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist auf der einen Seite ein Erlösungswille, dass Menschen gerettet werden von der Verlorenheit hinein in dieses Leben, von dem im 6. Kapitel auch die Rede ist, ergreife das ewige Leben. Und es ist aber auch ein Helfanliegen, das Gott hat als Schöpfergott von Anfang an, dass er möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Und da haben wir auch gestern Abend Ordnungen gesehen, die eigentlich für alle Menschen gelten, für Männer, für Frauen, für Alte, für Junge und so weiter. Ja, wir sind gestern Abend da nicht ganz zu Ende gekommen, da knüpfe ich nochmal an. Wir haben gestern angeschaut, Kapitel 2, woraus bestehen alle Menschen und haben gesehen, alle Menschen bestehen aus Männern und Frauen. Und wir haben im 5. Kapitel gesehen, alle Menschen bestehen aus Älteren und Jüngeren. Und weiterhin ist die Rede von Witwen und von Ältesten und von Sklaven, verschiedene Menschengruppen, die im 5. Kapitel angesprochen werden. Und in all diesen Menschengruppen, die da aufgegriffen werden, wird ein bestimmter Tenor angeschlagen. Und der Tenor ist einfach der, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Kapitel 5, Vers 1, Ältere soll man nicht hart anfahren. Kapitel 5, Vers 2, Ältere soll man wie Mütter ansprechen. Dann lesen wir von den Witwen, die geehrt werden sollen, Kapitel 5, Vers 3. Wir lesen von den Ältesten, denen man doppelte Ehre zukommen lassen soll, wenn sie gut gedient haben. Und von den Sklaven, die ihren Herren mit der nötigen Ehre begegnen sollen, denn dann wird es ihnen gut gehen. Also ein ehrender und wertschätzender Umgang miteinander, das stellt Paulus bei diesen Menschengruppen vor. Ganz besonders hat er die schwachen Menschengruppen im Auge. Heute würde Paulus wahrscheinlich schreiben, habt einen besonderen Blick für die Ledigen, für die Alleinerziehenden, für die Geschiedenen und solche, die aus irgendeinem Grund nicht so in der Mitte der Gemeinde stehen. Ganz interessant, dass auch die Ältesten in dieser Gruppe von genannten Menschen auftauchen, und dass die besondere Wertschätzung bekommen sollen, auch das hat seinen Sinn. Und dann eben Sklaven, die es in der damaligen Zeit oft gab. Jeweils geht es um Unterordnung und die ist umrahmt durch Wertschätzung. Und Unterordnung, das ist keine menschliche Erfindung, sondern Unterordnung ist etwas, was wir in der Dreieinigkeit finden, in der Dreieinigkeit der Gottheit. Da hat sie ihren Ursprung. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit besteht aus Unterordnung. Und das Schöne ist, in dieser Unterordnung gibt es keinen Missklang, sondern da gibt es nur Einheit. Das, was wir hier lesen im 2. und 5. Kapitel, will uns eigentlich helfen, das genauso auch zu verstehen für das menschliche Miteinander in diesen verschiedenen Personengruppen. Seit dem Sündenfall kann Unterordnung wirklich zu einer schweren Last werden, zu einem schweren Joch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen aus dem, was Gottes Wort hier lehrt, Unterordnung gelebt mit Respekt, mit Ehre, mit Wertschätzung ist ein Schutzmantel und bewahrt davor, dass wir Autorität missbrauchen. Also der Mann, der seiner Frau mit Wertschätzung begegnet, der kann ihr irgendwie nicht Gewalt antun. Das geht nicht, das widerspricht sich. Der Vater, der seinen Kindern mit Wertschätzung begegnet, der kann seine Vaterrolle den Kindern gegenüber nicht missbrauchen. Das geht nicht. So wertvoll, was wir also hier lernen aus dieser Gegenüberstellung von Kapitel 2 und 5. Für die Schwachen, für die wirklich Bedürftigen, für die soll besonders gesorgt werden. Für sie soll liebevoll gesorgt werden. Die Personengruppe der Witwe wird hier herausgegriffen. Damals natürlich auch sozial wirklich unterversorgt. Heute genießen wir in vielerlei Hinsicht die Privilegien des Sozialstaates. Das darf uns aber nicht daran hindern zu schauen, wo es auch in unseren Gemeinden Bedürftigkeit gibt. Bei den alten Geschwistern, bei den Witwen und Witwern, bei Geschiedenen, bei Alleinerziehenden, bei kranken Geschwistern, und auch bei solchen, die seelisch krank sind. Auch heute kann es noch um materielle Hilfe gehen, dass die nötig ist, aber vielmehr ist auch praktische Hilfe gefragt und vielmehr ist auch seelischer Beistand gefragt, Ermutigung und Gebet. Das ist Gottes rettender Wille, Gottes rettender Wille, der will, dass allen Menschen geholfen werde. So kann Gemeinde ganz anders sein, als wie es in der Welt zugeht. Wir wollten uns heute das königliche Vorbild anschauen, das uns im 3. und 4. Kapitel des 1. Timotheusbriefes begegnet. Der Schwerpunkt im 3. und im 4. Kapitel, den kann man auch gegenüberstellen. Diese Aussage, Kapitel 3, Vers 1, das Wort ist gewiss, finden wir genauso in Kapitel 4, Vers 8 und 9. Ein ganzer Teil des Textes in Kapitel 3 geht es um den Aufseherdienst. Auch in Kapitel 4, Vers 14 geht es um das Thema Ältestendienst oder Ältestenschaft in Bezug auf Timotheus. In Kapitel 3, sowohl bei den Aufsehern als auch bei den Dienern, geht es um das Leben, ein gutes Zeugnis zu haben. Und in Kapitel 4, Vers 12 finden wir das auch, dass Timotheus ein Vorbild sein soll in dem, wie er sich verhält. Wir finden Lehrfähigkeit an beiden Stellen, Kapitel 3 und 4. Und wir finden auch den Gedanken, zu dienen, gut zu dienen, sowohl in Kapitel 3 als auch in Kapitel 4. Auffälligkeiten beim Beobachten des Bibeltextes. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 1, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Gestern haben wir über das Prinzip der Unterordnung im Großen und im Kleinen gesprochen. Einerseits in der Gesellschaft, also Könige und allen Menschen, und andererseits ging es um die Männer und Frauen in Kapitel 2 ab Vers 8 bis zum Ende hin. Und eben nochmal haben wir kurz gesprochen über die Älteren und die Jüngeren. Und auch heute geht es um eine Ordnung, die mit der Unterordnung zu tun hat, nämlich dass Gott seiner Gemeinde Aufseher und Diener gibt, zwei Ämter. Und Vers 1 sagt, dass der Aufseherdienst ein schönes Werk ist. Ob das alle so sagen würden, weiß ich nicht so genau. Seit 40 Jahren darf ich mittlerweile im ältesten Team unserer Gemeinde mitdienen. Und wenn man mich fragt, dann unterstreiche ich diese Aussage ganz stark. Der Ältestendienst in unserer Gemeinde gehört zu den schönsten Diensten, die ich in den vielen Jahren habe mittun dürfen. Warum ist es ein schöner Dienst? Nun ist es deswegen ein schöner Dienst, weil es schön zu sehen ist, wie Gemeinde gesundet. Ich kann mich erinnern an unsere Gemeinde vor einigen Jahrzehnten. Sie hatte keine wirkliche Leitung. Und viele unserer Brüderstunden habe ich in Erinnerung als Tohuwabohu. Das ist lange her und Gemeinde ist aufgeblüht. Wenn ich nach Hause komme vom Ältestenkreis oder wenn ich nach Hause komme von der Brüderstunde und meine Frau fragt, wie war's, sage ich, es war wieder sehr schön. Einfach schön, mit den Brüdern Zeit zusammen zu verbringen. Gemeinde ist aufgeblüht, das hat Gott geschenkt. Warum ist der Aufseherdienst ein schöner Dienst? Ich würde antworten, weil wir Einheit erleben in unserem Ältestenkreis, trotz Unterschiedlichkeit. 40 Jahre Ältestenkreis, da schaut man schon auf eine Reihe von Brüdern, auch zurück, ältere Brüder, die mittlerweile schon beim Herrn sind, mit denen man zusammen war im Ältestenkreis. Die Aussage, wir waren unterschiedlich, die muss man wirklich unterstreichen. Aber wir sind einander sehr wertschätzend begegnet. Und wenn uns das mal nicht gelungen ist, das natürlich auch vorgekommen ist, dann haben wir uns auch wieder beieinander entschuldigt. Aber die schönste Erinnerung an diese Wertschätzung ist, dass wir einfach viel Zeit im Gebet, viel Zeit auf den Knien miteinander verbracht haben als Älteste und haben da Einheit erlebt. Das ist bis heute so. Wir beten viel zusammen. Jeden Samstagmorgen um 7 Uhr treffen wir uns als Älteste und beten für die Gemeinde. In unseren Ältestenkreissitzungen hat das Gebet, glaube ich, einen prozentual hohen Stellenanteil, weil es uns einfach wichtig ist, alles vor den Herrn hinzulegen. Darauf stolz zu sein, das wäre jetzt der falsche Ausdruck. Und trotzdem erzählen wir auch davon in der Gemeinde, auch wenn wir berichten von unserer Arbeit als Älteste und unserem Miteinander. Und was wir erleben, ist, dass Einheit in die Gemeinde ausstrahlt. Einheit strahlt aus. Sie sieht das Salböl, von dem im Psalm die Rede ist, was irgendwie am Bart Aarons herunterfließt und dieser Segen breitet sich aus unter die Geschwister in die Gemeinde hinein. Ja, dann kann man das so sagen. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt ein schönes Werk. Uns wird das Amt des Aufsehers, des Episkopos, in Kapitel 3, Vers 2 genannt. Das Wort, was hier für Aufseher gebraucht wird, würde man wörtlich übersetzen, ein Auge auf seine Herde haben. Ein wunderschöner Ausdruck. Ein Auge auf seine Herde haben. Da kommt schon vor, der Aspekt des persönlichen Schutzes und der persönlichen Fürsorge. Ja, es ist eine Leitungsaufgabe und die besteht darin, sich zu kümmern um die Geschwister der Gemeinde. In Titus 1 werden diese Aufseher Älteste genannt. Es ist also die Aufgabe des Vorstehens. Und das zweite Amt, was hier in 1. Timotheus 3 genannt wird, ist das des Dieners oder des Diakonos. Was dieses Amt genau war, das ist nicht so leicht zu beschreiben wie bei den Aufsehern oder bei den Ältesten. Wir denken dann zum Beispiel an Apostelgeschichte 6, wo die Apostel nach 7 Männern Ausschau halten, die jetzt mithelfen, die groß gewordene Jerusalemer Gemeinde zu versorgen. Es sind diese 7 Männer voll Heiligen Geistes, die aber interessanterweise gar nicht Diener genannt werden. Trotzdem nennt man sie oft die 7 Diakone. Da denkt man zum Beispiel an Römer 16, Vers 1 und 2, wo Paulus schreibt: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenkrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Auch das könnte sein, dass damit eine solche Dienerin gemeint ist. Am deutlichsten finden wir es in Philipperbrief Kapitel 1, Vers 1. Da ist nämlich von dem Amt des Dieners die Rede. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Ältesten. Entschuldigung, Aufsehern und Dienern. Also hier werden sie in einer Reihe genannt mit den Aufsehern. Genau wie hier auch in 1. Timotheus 3. Möglicherweise war es auch ein Amt, was es nicht in allen Gemeinden gab, weil es vielleicht eher in größeren Gemeinden notwendig war. Das könnte auch auf Ephesus zutreffen. Heutzutage findet man auch das Amt des Diakons vermehrt in Brüdergemeinden. Aber es wird interessanterweise ganz unterschiedlich verstanden. Manche verstehen darunter Bereichsleiter, also jemand, der für den Bereich Kinderarbeit oder Jugendarbeit zuständig ist. Und andere verstehen darunter mehr Unterstützer der Ältesten, die also Älteste entlasten. Wie auch immer. Sowohl beim Aufseher als auch beim Diener wird deutlich, dass mit ihren Aufgaben nicht nur Bereitschaft zum Dienst verbunden war, sondern auch, dass sie wussten um Autorität, die ihnen delegiert ist von Gott, und Verantwortung ihm gegenüber, dem sie Rechenschaft geben müssen. Und das ist auch ganz normal in unserem Kontext von diesem königlichen Brief. Denn ein Diener ist einer, der sowohl Autorität delegiert bekommen hat, als auch einer, der verantwortlich ist und einmal Rechenschaft wird ablegen müssen. Wir wollen mal diesen Text lesen von Vers 2 bis Vers 7. Der Aufseher muss nun untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit oder Wertschätzung in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ja, und dann beobachtet man wieder den Text und stellt fest, hier sind ganz interessante Kriterien für die Eignung eines Leiters genannt. Die typischen Leitungsfähigkeiten eines Managers tauchen hier überhaupt nicht auf. Stattdessen liegt die Betonung auf den charakterlichen Eigenschaften. Wir schauen uns das mal Schritt für Schritt an. Zunächst auf das, was hier blau markiert ist, Vers 2 und Vers 7. Der Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Er muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Was also gehört zur Eignung eines Aufsehers, eines Ältesten? Wie kann man das erkennen? Wenn man das zusammenfasst, dann kann man sagen, er braucht einen guten Ruf. Er braucht einen guten Ruf, interessanterweise nach innen, Vers 2, und interessanterweise auch nach außen. Die Betonung in der Beschreibung hier liegt nicht dabei, dass es jemand sein muss, der perfekt ist, sondern die Betonung liegt darauf, dass er einen guten Ruf haben muss, also etwas, wofür er bekannt ist. Und wenn das, wofür er bekannt ist, ein schlechter Ruf ist, sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde, dann ist das ein Kennzeichen dafür, dass er nicht geeignet ist für dieses Amt. Schauen wir uns das Grüne an, Vers 2 und Vers 4, Entschuldigung, Vers 3 und Vers 6. Da heißt es, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Vers 6, nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfällt. Viele Negativformulierungen. Kein, so soll er nicht sein. Und alles, was hier steht, lässt sich zusammenfassen in, dass es jemand sein muss, der in Bezug auf sein emotionales Leben einen kontrollierten Charakter hat. Er braucht Selbstbeherrschung. Ganz wichtig. Ja, und dann kommt die Mitte. Und in der Mitte, der Vers 4, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wow, interessant. In der Mitte dieser Beschreibungen von Eignung steht das Thema Ehe und Familie. Und wieder steht in der Mitte, Vers 4, das, was wir eben bei Kapitel 2 und 5 schon gesehen haben, dass er von seiner Rolle als Mann, also in der Hauptfunktion, dass er in seiner Rolle als Vater, dass er diese Rolle in Ehrbarkeit, mit Wertschätzung ausübt. Ja, eine Herausforderung. In diesem Innenverhältnis als Ehemann tatsächlich so zu leben, dass der Älteste gut auch für seine Frau sorgt, dass es ihr gut geht und dass es auch den Kindern gut geht. Aber dass auch Ordnung, dass auch Respekt in der Familie ist. Ja, also wieder dieses Pärchen, über das wir gestern Abend schon gesprochen haben. Wertschätzung ist also der Schutz, damit wir mit Unterordnung nicht missbräuchlich umgehen. Und Familie ist das Trainingsfeld dafür, dass ein Mann, der Ältester ist, sich dafür in der Familie qualifiziert und dann damit auch qualifiziert ist dafür, sich so in der Gemeinde zu verhalten, mit seiner Rolle als Ältester nicht missbräuchlich umgeht unter den Geschwistern. Vers 5, wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also hier wird die Verbindung hergestellt zwischen dem Haus, dem eigenen Haus, zwischen der Familie und der Gemeinde als dem Haus Gottes. Wir sehen, Familie ist so etwas wie Gemeinde im Kleinen. Und der Gedanke ist der, wenn der Papa seine Rolle in der Familie so lebt, dass es Frau und Kinder gut geht, dann ist es eine gute Voraussetzung dafür, dass er sich als Ältester auch so verhalten wird, dass es den Geschwistern gut geht. Und dann haben wir die Beschreibung über den Diener. Ab Vers 8, wir lesen den Text einmal. Ebenso der Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehen, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Lass sie aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Und jetzt vergleichen wir diese beiden Texte mal miteinander. Die über den Aufseher und die über den Diener. Und wir sehen, was auffällt. Was fällt auf? In der Mitte dieser beiden Texte wird jeweils Bezug genommen auf das Gleiche. Auf diesen Schwerpunkt von Ehe und Familie. Ganz wichtiges Erkennungszeichen für die Berufung von Ältesten und Dienern. Erzähl ein bisschen aus der Praxis. Wir als Älteste, wir sind 6 an der Zahl. Wir berichten uns regelmäßig darüber, wie es uns auch persönlich geht in unseren Ehen und mit unseren Kindern und beten füreinander. Wir haben im Lauf der Jahre in unseren Familien mit unseren Heranwachsenden und mit unseren schon erwachsenen Kindern manche Nöte gehabt. Und wir haben sie als Älteste miteinander geteilt. Und wir haben sie auch mit der Gemeinde geteilt und um Gebetsunterstützung gebeten. Bei der Auswahl neuer Ältester schauen wir besonders danach, wie diese Männer ihre Ehe führen und wie sie ihre Kinder erziehen. Gerade sind wir wieder dabei, 4 Männer als zukünftige Älteste anzusprechen. Sie sind alle so im Alter um die 40, plus minus. Alle mit Kindern. Und wir besuchen sie und wir sprechen mit ihnen. Meine Frau und ich, wir haben Anfang des Monats, ich nenne sie mal Janis und Julietta, besucht. Sie haben 4 eigene Kinder, teils schon erwachsen, und 3 Pflegekinder. Wir kennen sie gut, weil wir sind auch zusammen mit ihnen in einem Hauskreis. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sie sich um ihre Kinder kümmern, wie sie Ehe leben und wie sie mit den Großen und Kleinen umgehen und auch ganz besonders mit den Pflegekindern. Aber auch darüber hinaus, nicht nur wenn es um Älteste und um Diener geht, ist uns das Thema Ehe und Familie in der Gemeinde ein großes Anliegen. Seit einigen Jahren gibt es regelmäßig ein Ehe- und Elternforum in der Gemeinde. Einmal an einem Abend im Frühjahr und einmal in einem Abend im Herbst. Und das Team, was für dieses Ehe- und Elternforum zuständig ist, alles junge Familienväter und Mütter, die sorgen dafür, dass relevante Themen aufgegriffen werden, die irgendwie mit dem Thema Ehe oder Elternsein zu tun haben. Man lädt ein, hört einen Vortrag, alles ist recht nett und gemütlich hergerichtet. Man sitzt nachher noch zusammen und spricht einfach an den Tischen. Und das sind Themen, die sind nicht nur für Geschwister der Gemeinde relevant, sondern das sind Themen, zu denen man sehr gut auch andere, die noch nicht gläubig sind, einladen kann. Also, das Thema Ehe und Familie hat eine zentrale Bedeutung für unsere Gemeinden, für Älteste, für die Diener, aber auch für alle. Lasst uns überlegen, wie wir dieses Anliegen immer wieder aufgreifen können und dass Gott Gnade schenkt, Bewahrung schenkt, Hilfe schenkt, weil er möchte, dass uns auch da geholfen wird. Wir finden im Kapitel 4, dass jetzt diesen Ältesten und Dienern von Kapitel 3 eine Person gegenübergestellt wird, und das ist Timotheus. Kapitel 4 wird Timotheus ganz persönlich angesprochen von Paulus, und auch er soll ein solcher vorbildlicher Diener sein. Timotheus, offensichtlich war er ein begabter Lehrer. Wir haben schon von Lehrfähigkeit gelesen in Kapitel 3, Vers 2. Aber immer wieder betont Paulus bei Timotheus: Timotheus, du sollst lehren. Dabei war er noch ein ziemlich junger Mann. Man schätzt zwischen 30 und 35. In einer großen Gemeinde in Ephesus. Immer wieder: Timotheus, du sollst lehren. Vers 13, halte an mit dem Lehren. Kapitel 4, Vers 14, du sollst die Gnadengabe nicht vernachlässigen, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Was kann das für eine Gnadengabe gewesen sein? Bei den vielen Hinweisen, die wir im Text finden, könnte das sehr gut sein, dass das die Gnadengabe des Lehrens war. Timotheus, wahrscheinlich ein außerordentlich begabter Lehrer. Was ist wichtig für einen vorbildlichen Lehrer? Er muss auch falsche Lehre erkennen können. Wir lesen das in Kapitel 4, 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung, für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Ein guter Lehrer braucht den Heiligen Geist, um Dinge zu erkennen, die auf uns zukommen werden. Ohne den Heiligen Geist können wir das nicht. Aber wir lesen das hier: Durch den Heiligen Geist ist es möglich, auch geöffnete Augen zu bekommen für das, was auf uns als Gemeinde zukommt, so hier im Bibeltext. Das Zweite, was ein guter Lehrer braucht: Er braucht die Kenntnis des Wortes Gottes. Er muss sie prüfen können und beurteilen können anhand des Wortes Gottes. Und dafür ist einfach Kenntnis des Wortes Gottes nötig. Dass man es liest und dass man es kennt und dass man zu Hause ist im Wort Gottes. Es ist erschreckend, in Vorträgen zu hören, die ganz oft übers Internet angehört werden und wovon Predigern, die die Bibel in der Hand haben, Dinge gesagt werden, die in der Bibel stehen würden. Und wenn da Leute sitzen würden, die sich ein wenig in ihrer Bibel auskennen würden, würden sie feststellen: Das steht aber so überhaupt nicht in der Bibel. Darum ist es wichtig, dass wir unsere Bibel lesen, dass wir unsere Bibel mitbringen und dass wir auch das, was heute Abend oder an diesen Abenden von hier vorne gesagt wird, dass wir es anhand der Bibel prüfen. So verstehen wir gute Lehre. Also es braucht den Heiligen Geist, es braucht die Kenntnis des Wortes Gottes und es braucht Lehrbegabung. Und die hatte Timotheus offensichtlich. Denn Lehrbegabung bedeutet, dass man schlüssig erklären kann. Dass man erklären kann, dass am Ende der Erklärung im Gesicht der Leute so ein Aha-Effekt zu erkennen ist. Das ist Lehrbegabung. So finden wir das hier, zum Beispiel in Vers 3 und Vers 4. Da ging es ja darum, dass bestimmte Dinge angeblich, dass man die nicht mehr essen soll. Und hier erklärt Paulus und argumentiert, wenn Gott doch die Gaben zur Annahme mit Danksagung geschaffen hat, dann kann es doch auch nicht verwerflich sein, die guten Gaben Gottes zu essen, wenn wir sie mit Danksagung nehmen. Also er greift das auf, was Gott getan hat, als er es geschaffen hat, siehe, es war gut, und setzt es in Beziehung zu dem, was Leute in die Gemeinde hineingetragen haben, dass man auf bestimmte Speisen verzichten solle und so weiter, sich bestimmter Speisen enthalten solle. Lehrfähigkeit zeigt sich daran, dass man Details in größere Zusammenhänge stellen kann und dass sie dann den Lernenden verständlich werden. Wir haben hier, glaube ich, eine große Herausforderung. Mit wir meine ich solche, die vielleicht schon viele Jahrzehnte auch mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, dass wir auch in unserer Lehre, die wir in unserer Gemeinde weitergeben, so lehren, dass Neubekehrte es verstehen können. Und so lehren, dass auch junge Leute, auch unsere eigenen jungen Leute es verstehen können. Dass ihnen die Augen dafür aufgehen, dass der Zeitgeist ein Lügengeist ist. Aber damit einem die Augen dafür aufgehen, muss Verständnis wachsen. Und das fordert uns als Bibellehrer in der Gemeinde heraus, so zu lehren und so zu erklären, dass wir zum Beispiel die Neubekehrten oder auch die jungen Leute aus unserer Gemeinde abholen. Die Tatsache, dass es mir klar ist, ist nicht ausreichend, damit es auch denen klar wird, die neu sind oder die einfach von einem ganz anderen Denken geprägt sind. Also falsche Lehren entlarven können. Und dann mit guter Lehre dienen. Was bedeutet das? Wir lesen die Verse 6 bis 11. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Und dann wieder dies Gebiete und Lehre. Timotheus soll mit guter Lehre dienen. Er soll unheilige und altweiberhafte Fabeln abweisen. So Ausdrücke, die wir im ersten Kapitel schon mal gefunden haben, womit Paulus hinweist auf Lehren, die falsch sind und wo er gleichzeitig auch Begriffe wählt, die das Ganze irgendwie abwerten. Altweiberhafte Fabeln. Wir sollen sie abweisen. Zur guten Lehre gehört also auch, dass Älteste die Gemeinde mit Klarheit lehren. Die Geschwister in der Gemeinde müssen wissen, wofür wir stehen. In 2014 haben wir mal in unserer Gemeinde ein schriftliches Gemeindeverständnis erarbeitet, etwas, woran wir sowohl mit dem Ältestenkreis als auch mit der Brüderstunde ungefähr 3 Jahre gearbeitet haben, immer wieder mal, bis es dann endlich reif war. Das hat den Geschwistern in der Gemeinde, sowohl denen, die schon lange dazugehören, als auch denen, die immer wieder neu in unsere Gemeinde kommen, sehr geholfen zu wissen, wofür stehen wir eigentlich. Wir haben das dann auch in der Gemeinde gelehrt und auch ausgeteilt und haben ganz viel positive Rückmeldungen bekommen. Das war und ist sehr hilfreich. Heute, wenn sich Leute unserer Gemeinde neu anschließen wollen, ist das immer Thema, dass wir das vorher miteinander besprechen. Sind wir eine Gemeinde, wo ihr reinpasst, passt das zu dem, wofür wir stehen? Wenn nicht, kann man ja auch weiterziehen. Nun, das ist vor über 10 Jahren geschehen. Jetzt seit über 2 Jahren, man muss das ja immer wieder mal aktualisieren und hervorholen, haben wir das so, dass wir einmal im Quartal, seit mittlerweile etwas über 2 Jahren, einmal im Quartal immer eine spezielle Lehrpredigt haben zu einem Punkt aus diesem schriftlichen Gemeindeverständnis. Es fängt ganz schriftlich, ganz grundsätzlich an, die Lehre über Gott, die Lehre über die Heilige Schrift, die Lehre über die Errettung, die Lehre über die Taufe, die Lehre über das Abendmahl und dann wird das immer konkreter. Jetzt zuletzt, Anfang April, hatten wir eine Lehrpredigt über das Thema aus dem Gemeindeverständnis, unser Leitungsverständnis. Gute Lehre spricht Kopf, Herz und Hand an. Den falschen Lehren, die Paulus in den ersten 5 Versen benennt, stellt er ein gesundes Lehrkonzept gegenüber. Und der nennt es, es ist die Lehre von der Gottseligkeit. Was ist Gottseligkeit? Weiß jemand, was Gottseligkeit ist? Kann jemand erklären, was Gottseligkeit ist? Das ist ein Begriff, der sich im 1. Timotheusbrief durchzieht von vorne bis hinten. Und im 2. Timotheusbrief kommt er auch vor. Und ihr könnt euch ja mal ein paar Gedanken darüber machen. Das wird unter anderem Thema von morgen Abend sein. Die Lehre von der Gottseligkeit. Und schließlich, gute Lehre steht im Dienst eines größeren Anliegens. Vers 10, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Rettung in Kapitel 1, Vers 12. Rettung in Kapitel 2, Gott, der Retter, der will, dass alle Menschen errettet werden. Und jetzt wieder Rettung hier in Kapitel 4. Er ist ein Gott, ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Ja, hier wird es unterstrichen, was wir gestern Abend schon erklärt haben, dass es bei diesem Anliegen, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden, zum einen um die Erlösungserrettung geht, aber zum anderen auch um die Gott-will-helfen-Errettung geht. Also es ist umfassender. Und dann kommen wir zu Kapitel 4, Vers 12 bis 16, wo es um Timotheus geht. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig und lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Ja, wir sagten es, Timotheus, noch jung, zwischen 30 und 35 Jahren, seit mittlerweile wahrscheinlich etwa 15 Jahren mit Paulus unterwegs. Paulus war sein geistlicher Lehrer, Timotheus der Schüler. Paulus war sein Vorbild, Timotheus war der Lernende. Es war eine echte Jüngerschaftsbeziehung, so wie sie der Herr Jesus Christus mit den Jüngern gelebt hat. Mittlerweile hatte Timotheus viel gelernt. Er war geistlich gereift. Er sollte ein Vorbild für andere sein. Im Wort, im Wandel, in Lieben, in Glauben, in Keuschheit. Ich war 15 Jahre alt, Teenie, und durfte von unserem damaligen Jugendleiter lernen. Jeden Morgen vor der Schule trafen wir uns zum gemeinsamen Gebet, 5 Jahre lang. Als junger Mann durfte ich von einem unserer erfahrenen Ältesten lernen. Wir haben uns 30 Jahre lang, 2-mal die Woche morgens, zum Beten getroffen. 2006 haben wir uns als Älteste entschlossen, vermehrt in junge Männer aus unserer Gemeinde zu investieren. Wir haben das Manderbacher Training für Mitarbeiter genannt, abgekürzt MTM. 1 Jahr miteinander lernen und leben. Weil wir wenig Zeit haben, wollen wir es der Schnecke gleich tun und wollen geduldig und ausharren, mit wenig Kraft in Jüngerschaft investieren. So haben wir uns 12 Monate jeweils einmal im Monat getroffen abends für etwa 3 Stunden und haben uns mit Gottes Wort beschäftigt und mit verschiedenen relevanten Themen für die Gemeinde. Und jeder von uns Ältesten, ihm ist ein Menti zugeordnet worden, ein Schüler, ein Lernender. Einer dieser jungen Brüder, die alle so im Alter zwischen 30 und 40 waren, alles Männer, die mittlerweile schon fleißig in der Gemeinde mitgearbeitet haben, keine Neulinge. Mittlerweile haben wir dieses Jüngerschaftsprogramm seit 2006 5-mal durchgeführt. Ende letzten Jahres haben wir es gerade zum 5. Mal abgeschlossen, wiederum mit 6 jungen Männern. Wir sind 6 Älteste im Ältestenteam, 3 davon im Rentenalter wie ich und 3 davon jünger. Und 3 von unseren jungen Ältesten haben auch schon an diesem MTM-Programm teilgenommen. Und die 4, die wir gerade aktuell angesprochen haben, haben ebenfalls an diesem Training teilgenommen. Unsere Kraft ist klein. Und wenn wir von der kleinen Kraft, die wir haben, nur ein wenig investieren in das Paulus investiert hat bei Timotheus, dann kann das nur der richtige Weg sein. Zum Abschluss. In Kapitel 4, Vers 16 haben wir gelesen, habe Acht auf dich selbst. So wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Was wird er damit gemeint haben, Timotheus? Habe Acht auf dich selbst. Nun, dass ihm öfters der Bauch wehgetan hat, das wusste Paulus. Er hat ihm einen Schluck Wein verordnet. Timotheus, achte auf deine Gesundheit, auf deinen Leib. Was würde ich antworten, wenn man mir die Frage stellen würde? Lothar, was heißt das für dich? Wie hast du im Lauf der vergangenen 40 Dienstjahre auf dich selbst aufgepasst? Da habe ich die letzten Tage viel drüber nachgedacht, was ich darüber sagen soll. Und ich würde einfach antworten und sagen, Gott hat auf mich aufgepasst, wofür ich total dankbar bin. Und wenn es etwas gibt, was mir in meinem Leben immer wieder Kraft gegeben hat, aufgeholfen hat, dann ist es das, im Wort Gottes zu bleiben. Meine Zeit mit Gott zu verbringen und Zeit, sein Wort zu lesen, das zu pflegen. Man sieht das in den Gärten heute manchmal. Da sind diese Mähroboter unterwegs und machen so ganz beharrlich ihren Job. Und irgendwann dann fahren die zurück zu ihrer Station und da tanken die wieder. Das ist das, was ich meine, was ich gesagt habe. Mein Leben ist nicht so sehr von Disziplin gekennzeichnet. Also ich bin jetzt nicht der disziplinierteste hoch drei. Mein Leben ist gekennzeichnet von Kontinuität, von Dranbleiben. Und ich liebe es einfach, Gottes Wort zu lesen. Ich liebe es, über Gottes Wort nachzusinnen, nachzudenken. Das Schönste ist, an solchen warmen Abenden abends ins Bett zu gehen. Unser Schlafzimmerfenster ist offen, man hört nichts mehr, ist ganz still. Bei uns in Mandelbach kann das noch vorkommen, kein Auto fährt, ganz still. Und ich kann meine Augen schließen und kann einfach nachdenken über das, was mich gerade in Gottes Wort beschäftigt. Nachsinnen. Das ist meine Art aufzutanken. Was ich gelernt habe, ist, unsere Art aufzutanken, die ist durchaus sehr unterschiedlich bei uns Menschen. Auch wo wir Kraft lassen, wo wir nachher platt sind, das ist sehr unterschiedlich. Und was ich einfach sagen möchte, ist, versuch herauszufinden, was dir Kraft nimmt, und versuch herauszufinden, was dir Kraft gibt. Ich habe euch jetzt gerade etwas erzählt, was mir Kraft gibt. Was ich möchte, ist, immer mehr bibelorientiert zu glauben, immer mehr bibelorientiert zu denken und immer mehr bibelorientiert zu handeln. Warum? Damit ich nicht stehen bleibe. Wenn man 67 ist, ja, dann ist man ja eigentlich in Rente. Und typisch für unser Alter ist, dass man Vergangenes besonders wertschätzt. Und das ist auch gut so. Aber ich möchte weder von vergangenem Manna leben, noch möchte ich in meinem Dienst Manna von gestern oder vorgestern austeilen. Das ist ja so eine Geschichte im Alten Testament, wie Gott das Volk Israel mit diesem Honigbrot, mit diesem Manna versorgt hat. Und er hat gesagt, jeden Tag gibt es frisches Manna. Und wenn ihr bunkert, für morgen und für übermorgen werdet ihr sehen, das war eine schlechte Idee. Das wird dann ungenießbar, außer beim Sabbat. Ich möchte nicht stehen bleiben und deswegen möchte ich entdecken, was Gott mir in seinem Wort zu sagen hat. Möchte ich immer wieder neu von Gottes Wort und seinem Geist herausfordern lassen. Und für jemand, der gerne zielorientiert denkt, das kann ich irgendwie schlecht lassen, ist mir wichtig geworden, vor Gott zu sein und zu sagen, ich möchte immer weniger mit dem Kopf durch die Wand und ich möchte immer mehr darauf vertrauen, dass Gott Türen öffnet zu seiner Zeit. So viel zum Schluss unter diesem Vers, habe Acht auf dich selbst.